Es ist so schön, hier zu sein. Es ist ein kleines bisschen auch wie nach Hause kommen. Ich war schon ab und zu hier und man kennt immer mehr Gesicht. Das ist wunderbar. Und die Lieder sind heute so schön. Ich muss das einfach mal sagen. Und jetzt schauen wir mal, was uns in der Predigt bewegt. Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Den Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe, der hat es ein bisschen in sich, aber das ist ja auch gut so. Und den werde ich auch heute Nachmittag auf unserem Sommerfest predigen. Und da gibt es eine sehr interessante Begegnung. Ich hatte so ein paar Orgasachen an unser Team vermailt, so was noch zu tun ist und was wir bedenken müssen. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe denen auch noch den Bibeltext dabei, dann wissen sie auch inhaltlich, worum es geht und es ist wunderbar. Ich hatte bloß die Anführungsstriche vergessen. Das heißt, diese Menschen in der Gemeinde, die wussten nicht, dass es jetzt direkt zu Petrus übergeht. Und die Rückmeldung einer dieser Menschen, die im Vorbereitungsteam war, eine Frau kam zu mir und sagte, Sabine, ich dachte, wow, so direkt sprichst du uns ja sonst nie an. Jetzt hat sie aber noch richtig einen rausgehauen und das ging mir so ganz tief runter. Und dann, ich bin ja sonst mehr so die seelsorglich verkündigt und nicht so ganz direkt. Und dann habe ich mir gedacht, soll ich vielleicht mal öfters so verkündigen, so ein bisschen mehr direkt und so, dass man sich mal auch kurz erschreckt, was will denn die Pastorin jetzt? Nein, mache ich natürlich trotzdem nicht. Aber was ich gelernt habe, ist, es manchmal mit diesen Bibeltexten nochmal so direkt zu nehmen, dass man denkt, es würde jetzt wirklich für einen gemeint sein. Darum habe ich euch heute mitgebracht. Und hört das mal so, als würden Christoph oder Isa euch eine Mail schreiben mit diesen Worten. Guckt mal, ob das anders wirkt, als wenn ihr wisst, das ist jetzt ein Bibeltext. Ich bin gespannt. Ich lese 1. Petrus 3, Vers 8 bis 18 in der E-Mail von Christoph. Schließlich bitte ich euch, nachdem ihr alles vorbereitet habt fürs Sommerfest, seid untereinander einig, mitfühlend, voll Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen, denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verruf gebracht haben, denn sie reden schlecht über euch, obwohl ihr ein rechtschaffenes Leben in Verbundenheit mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass ihr leidet. Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Das ist ein sehr tiefer, dichter Text, in dem so viel drin steckt. Und darum habe ich mal 3 Punkte rausgesucht. Und den Bibeltext zu den jeweiligen Punkten gibt es dann auch nochmal angeschlagen, damit es auch irgendwie nachvollziehbar ist. Petrus. Der schreibt diesen Brief an die Heidenchristen in der Welt, könnte man sagen. Also fast so wie heute. Die Christen sind eine kleine Horde und drumherum sind alle möglichen religiösen Strömungen. Es gibt Anfechtung, es gibt eine nichtchristliche Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft sagt Petrus, hey, mit dem Glauben, den wir haben, können wir einen Unterschied machen. Und wir können richtig fröhlich und frei wirken, indem wir mit unseren Familien, in unseren Gemeinden, aber auch mit unserem nichtchristlichen Umfeld gut umgehen. Und ich habe diesen Text auch darum heute ausgesucht, weil er so aktuell ist, dass ich gar nicht glauben kann, dass Petrus das schon damals vor tausenden von Jahren genauso aufgeschrieben hat. Und deswegen nehme ich euch heute mit auf den Weg. Lasst uns zusammen entdecken, wie das, was damals schon so brandaktuell war, heute in unserem Alltag noch wirken kann. Und ja, das ist viel Anspruch, aber ich glaube, wir können das genauso auch mit einem Zuspruch und einer Segensformel hören. Also, fangen wir mal an, legen wir los. Erstens, was zu tun ist. Die Verse 8 bis 12. Ihr könnt noch mal so ein bisschen überfliegen. Das ist im Prinzip eine To-Do-Liste für gute Taten. Da steht, seid einig, mitfühlend, voll Liebe, barmherzig, bescheiden. Ja, schön wär's. Danke, Petrus, könnte man so sagen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das in eurer Gemeinde so ist. In unserer Gemeinde, ja, wir sind dabei, aber wir haben es noch nicht geschafft, alles zu jeder Zeit immer zu erfüllen. Aber ist das nicht schön, sich auch immer mal wieder sagen zu lassen, wo man hin möchte, wo man sich verankert, dass man diesen Jesus, dem man nachfolgt, dass das auch ins eigene Leben reinfließt, in die eigene Familie, im Umgang miteinander, dass wir eben uns manchmal auch ermahnen lassen von der Bibel, von Petrus, von Christoph, von Sabine und auch gegenseitig miteinander. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, dass wir wissen, dass wir in diese ganz lange Tradition von Menschen auf dem Weg mit Gott gehören. Das flechtet nämlich Petrus hier auch ein. Die Verse 11 und 12, die sind aus Psalm 34, die Verse 13 und 17. Da geht es um den Frieden, den wir suchen wollen, dem wir nachjagen wollen, was unser Ziel und unser Ansporn sein soll. Jetzt sitzen wir hier alle relativ bequem auf unseren Stühlen, aber ich glaube, wir alle wissen auch, wie schwer das im Alltag sein kann, dem Frieden nachzujagen, Gutes zu tun. Aber dadurch, dass es in einem Psalm nochmal aufgegriffen wird, wird klar, wir tun das nicht einfach so aus unserer Kraft, wir tun das nicht im luftleeren Raum, sondern wir tun das mit der Überzeugung, dass wir zu Gottes Familie gehören, dass wir in Gottes Bund eingewoben sind und zwar schon von Anfang an. Die Heidenchristen sind keine Neugründung oder sowas, sondern die sind eingewoben in den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schon lange, lange geschlossen hat. Sie gehören zur Familie, wir gehören zur Familie Gottes. Und diese starken Appelle, ja natürlich, wir hören die oft nicht gern, aber es gibt etwas, was vorher passiert. Und das ist, dass wir den Segen erhalten haben, geerbt haben, dass es fest zu uns gehört, dass wir vertrauen dürfen, wir haben schon den Segen und den dürfen wir weitergeben in die Welt. Und das geht eben natürlich manchmal ganz von alleine, manchmal aber auch, indem man nochmal genau prüft, wie lebe ich eigentlich mein Leben in dieser Welt, mit allen Herausforderungen, mit all dem Ärger. Ich meine, ich habe Familie und ich komme zu spät. Ich habe mich heute Morgen auch geärgert über meine Familie, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Und jetzt muss ich, wenn ich dann nach Hause komme, mal gucken, wie ich das wieder versöhne. Also gerade sehr aktuelles Thema für mich auch, wie man das in der Familie und in dem Umfeld lebt und vergibt und immer wieder miteinander ist. Und das geht auch über persönliche, über individuelle Befindlichkeiten hinaus. Also nicht nur, was wir empfinden, sondern es geht um eine große Gemeinschaft. Und das ist ja auch das, was dieser Welt manchmal fehlt. Da geht es viel um individuelle Bedürfnisse und die rangeln so miteinander, dass man manchmal irgendwie denkt, so ja, jeder ist nur für sich allein. Aber da können wir auch den Unterschied machen. Wir können miteinander ringen. Manchmal heißt es auch, die Zähne zusammenzubeißen und einem Kompromiss zuzustimmen, den ich vielleicht nicht so gut finde. Aber das ist trotzdem eine gute Sache, davon bin ich überzeugt. Weil es durch Jesus und seinen Segen mit uns passiert. Und es ist auch gar nicht mehr so schwer, wenn wir uns mal überlegen, diese Aufforderung, was würde denn das Gegenteil bedeuten? Also das Gegenteil von einig ist vereinzelt. Einsamkeit, ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und wir können einig ja viel mehr bewirken. Mitfühlend. Wenn wir mitfühlend sind, ist das das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und wie gut tut es uns selber, wenn wir Mitgefühl erlangen von unseren Schwestern oder Brüdern oder Menschen, die uns begegnen. Und was kann Gleichgültigkeit alles zerstören in dieser Welt? Wenn wir einfach gleichgültig durchs Leben laufen, wenn uns egal ist, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben. Und dann ist es eben nicht Hauptsache ich, sondern Mitgefühl macht mich weich und offen auch für Veränderungen, die nötig sind. Wenn wir voll Liebe sein sollen, ist das Gegenteil, voll Hass zu sein. Und ich glaube, wir alle erleben im Moment in dieser Gesellschaft, wie es ist, wenn der Hass größer wird, wenn der Dialog aufhört, wenn wir einfach nicht mehr versuchen, den anderen zu verstehen, voll Liebe, wenn wir uns darum bemühen, Zuneigung und Zuwendung zu zeigen, sondern wenn der Hass regiert. Und ich habe richtig Angst davor, dass das schlimmer wird und dass wir auch hart werden, weil wir irgendwann es nicht mehr ertragen, irgendwie, dass wir so einen Unterschied machen sollen, weil das ist ja super anstrengend. Aber lasst uns gegen Hass stehen. Lasst uns einfach die Diskurse weiterführen. Lasst uns auch voller Liebe gegen Menschen stehen, die schon so verhärtet sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr so diese liebevolle Spur sehen. Barmherzigkeit. Das ist so eine gute Eigenschaft. Das Gegenteil ist, dass wir hart sind, verbittert und gnadenlos. Und ich weiß nicht, ob Sie Menschen kennen, die so sind, hart, verbittert und gnadenlos. Ich hatte mal eine Begegnung mit einer Dame in meiner Nachbarschaft, die aus dem Fenster meine Kinder angebrüllt hat, dass die Kreidemalereien auf ihrer Seite der Straße ja vollkommen furchtbar hässlich waren. Das war noch in Corona und ich war super sauer. Und ich habe aber gedacht, wie hart muss man sein, um sowas den Kindern entgegenzubrüllen, wie verbittert. Und ich bin ja nur einen Moment mit diesen Gefühlen konfrontiert und die Frau muss mit sich selber immer klarkommen. Von daher finde ich auch, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, raus aus der Verbitterung, hin zur Barmherzigkeit, weil ich doch weiß, Jesus ist barmherzig und ist barmherzig zu mir. Und wenn ich mal verbittert bin, kann er mich auch wieder rausholen. Ich habe dann der Dame eine Tüte Gummibärchen in den Briefumschlag gesteckt und in den Briefkasten geworfen und dazu geschrieben, es hätte mir furchtbar leid, dass ich sie verärgert hätte und ob sie nicht vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die Kinder hätte. Und sie könnte sich gerne auf dem Stuhl dazusetzen, wir könnten Kaffee trinken. Naja, keine Ahnung, was es bewirkt hat, aber zumindest war es mein kleiner, bescheidener Versuch, nicht in dem hängen zu bleiben, in diesem Gefühl, dass ich selber hart werde der Frau gegenüber. Das Gegenteil von Bescheidenheit ist Maßlosigkeit. Und da würde ich sagen, das ist auch so oft so, dass wir höher, schneller, weiter wollen, dass wir noch die nächste Sache mitnehmen wollen, dass wir gar nicht genau wissen, mit wie wenig wir eigentlich zufrieden und glücklich sein können. Das ist ein gesellschaftliches Ding, habe ich das Gefühl, dass wir auch immer überall sehen, was wir noch brauchen könnten. Und Leute denken sich tolle Sachen aus, die wir auch kaufen könnten. Aber wenn Jesus es schafft, uns zur Bescheidenheit zurückzuführen, dann merken wir vielleicht, nee, vieles von dem, was wir meinen zu brauchen, brauchen wir gar nicht. Was lassen wir bewusst liegen? Was lassen wir los? Wo stellen wir uns zurück und sagen, ich vertraue, dass ich versorgt bin? All das hat so Anklänge an einen Vers, den wir Anfang des Jahres oft gehört haben. Und ich möchte euch jetzt herausfordern. Ich komme von außen, ich darf das. Wir hatten Anfang des Jahres eine wunderschöne Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und im Prinzip hätte ich jetzt mir die ganze Rede sparen können, das fasst das alles zusammen. Und ich weiß, dass ihr Anfang des Jahres auch diese Jahreslosung hier bewegt habt. Und ich möchte heute wissen, ob sie euch jetzt noch bewegt. Keine Angst, es muss sich niemand melden. Aber ich möchte Murmelgruppen machen. Ich habe vorher mit dem Andreas abgesprochen, geht das hier oder geht das nicht? Er sagte, boah, manchen wird das schwerfallen, manche finden es vielleicht mal ganz gut. Und darum möchte ich euch jetzt herzlich einladen, so gar nicht lange, 5 Minuten mit 2 oder 3 Leuten in euren Bänken. Ja, ich sehe schon die ersten erstaunten Blicke. Mhm. Ich bin ja auch nur einmal hier. Ihr habt Glück gehabt, ja? Aber heute überlegt mal ganz kurz für euch und tauscht euch gerne kurz und knackig mit euren Nachbarn aus. 2 oder 3, damit es jetzt auch gebündelt und kompakt ist. Hat die Jahreslosung bis hier, bis heute, wir haben Juni, es ist noch ein halbes Jahr Zeit, ja? Aber hat die Jahreslosung in eurem Leben etwas bewirkt? Seid ihr dem irgendwo begegnet? Oder merkt ihr jetzt rückblickend, ah stimmt, da war eine Situation, da habe ich genau das gemacht, da habe ich das gemacht, da habe ich was in Liebe geschehen lassen. Okay, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Meistens ist es ja so, es geht zaghaft los und nachher kriegt man die Leute gar nicht mehr fertig gemurmelt. Aber ich werde so ungefähr nach 5 Minuten euch wieder zurückholen. Und wenn jetzt wirklich nur Schweigen im Walde ist, dann erlöse ich euch früher versprochen. Also erzählt euch über die Jahreslosung. Hat die was mit euch gemacht? Also das ist ja ein richtig schönes Gemurmel. Ihr könnt gerne noch den Gedanken zu Ende sagen und dann geht's hier vorne weiter. Jetzt wäre ich ja richtig gespannt, was so gemurmelt wurde, aber das bleibt natürlich in den Gruppen und zum Glück gibt es ja nachher noch Kaffee und Gelegenheit zum Austausch. Und falls ihr öfters Murmelgruppen wollt, sagt Christoph Bescheid. Okay, wir kommen zu Punkt 2. Ich habe den mal genannt, gefragt im Glauben, getragen im Leiden. Denn das ist ja auch ein heftiger Text, den wir da in Vers 13 bis 17 lesen. Aber ich fange mal mit dem Guten an. Unterschätzt eure Außenwirkung bitte nicht. Trotz aller Fehler, trotz allen Versagens, und ich weiß, sobald man irgendwo nach draußen geht und sagt, ich bin Christin, kommen die schrecklichen Geschichten. Also es kommen Geschichten voller Leid und Brüche mit den Kirchen, wenn Leute nicht mehr kirchlich verbunden sind. Man hört vieles, wo man denkt so, oh nein, schon wieder eine kaputte Muschel oder schon wieder irgendwie so viel, was wir als Christen und Menschen nicht geschafft haben. Aber es gibt auch die tausend, Millionen, Milliarden guter Begegnungen und die nehmen Menschen genauso mit. Also trotz aller Fehler, trotz allen Versagens, trotz allem Nichtheiligseins, trotz so mancher Eigentore der Kirche, Jesus wirkt durch uns. Und wir machen das in unseren Gemeinden so völlig selbstverständlich. Wir haben viel, ich sag's mal neudeutsch, englisch, Deep Talk. Also wir haben viele tiefe Gespräche. Wir können über tiefe Themen reden und wir tun das in Predigten, in Gesprächskreisen, im Austausch, in Gebetsrunden. Und deswegen ist das für uns was vollkommen Normales. Aber vielleicht für manche, die uns von außen begegnen, nicht. Und die sind dann überrascht, dass wir zuhören können, dass wir gute Worte haben, dass wir irgendwie vielleicht auch mal einen Kuchen backen, ohne gefragt zu werden oder was auch immer. Wir sind nicht besser als andere Menschen und wir sollten uns davor hüten, dass wir als Christen denken, wir könnten von oben herab irgendwem begegnen. Aber diese Augenhöhe und dieses, was wir mitbringen durch das, was wir in der Gemeinde lernen, das Miteinander, das Aufeinanderachten, ich bin überzeugt, das wirkt. Und Petrus sagt ja auch hier, ne, seid jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn die Leute euch fragen und sie werden euch fragen. Manche werden sehr kritisch fragen, manche werden sehr wohlwollend und interessiert fragen. Manche werden euch erstmal alle ihre christlichen Vorurteile um die Ohren hauen. Manche sind vielleicht vollkommen erwartungsfrei. Ich habe in meiner Gemeinde rumgefragt, seid ihr schon mal gefragt worden und in welcher Situation? Klar, Voraussetzung ist, dass die Menschen in unserem Umfeld wissen, dass wir Christen sind, dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir irgendwie an Jesus glauben. Und eine Frau hat erzählt, dass sie gefragt wurde, als ihr Mann schwer krank wurde. Wie machst du das? Die ist wirklich körperlich sehr gefordert in dieser Zeit, mit Arbeit und Krankheit ihres Mannes, schlimme Krankheit, wo man noch nicht weiß, wie die ausgeht. Aber sie sagt, mein Körper ist echt erschöpft, aber meine Seele wird getragen von den Gebeten der Gemeinde. Und so etwas zu sagen und auch zu sagen, ich halte das mit meinem Gott aus und ich lasse den nicht los, nur weil ich jetzt eine Krise habe, sondern ich bin getragen. Ich habe sie dann gefragt, ob das ein Moment war, in dem sie das auch erzählen wollte, weil es ist halt wirklich gerade schwierig. Und sie hat gesagt, ja, es hat sie sich nicht ausgesucht, aber dann auch zu erzählen, ist eben das, was Menschen aufmerksam macht und was sie staunen vielleicht auch lässt über das, was mit Jesus alles möglich ist. Und es ist bei mir so gewesen, dass ich ganz lange Stadtranderholung gemacht habe, also 150 Kinder, 40 Ehrenamtliche, keiner von denen hat geglaubt. Und ich habe da immer erzählt, auch wenn ich nicht gefragt wurde und habe Andachten gehalten und habe immer gedacht, so ja, das geht alles an denen vollkommen vorbei. Und sie haben jetzt auch nicht ständig dann irgendwie gesagt, Sabine, kannst du für mich beten oder sowas? Als ich da verabschiedet wurde, am allerletzten Abend, wo wir als Mitarbeiter so zusammen gefeiert haben, da hat mein größter Lieblingsheide gesagt, Sabine, und von hinten durch die Brust ins Auge hast du uns mit deinem Glauben doch irgendwie alle erwischt. Und das war so ein schöner Moment und ich hätte das nie gedacht. Ich hätte es wirklich nie gedacht. Ich war sehr zurückhaltend mit dem, was ich da christlich gemacht habe, weil ja, man will ja auch niemanden überfrachten, überfordern, vereinnahmen. Aber so kleine Akzente zu setzen in unserem Leben, das wirkt. Und das wirkt manchmal mehr, als wir das wissen können. Und das war für mich so eine Überraschung, dass ich dachte, okay, dann lasse ich das nicht. Dann versuche ich weiter, Jesus in mir zu tragen und auf ihn zu hören, wo ich was erzählen soll und wo ich vielleicht aber auch einfach mal die Klappe halten soll. Das ist nicht so leicht, aber dafür haben wir ja Jesus und dafür haben wir auch viele neue Chancen und dafür haben wir einfach auch diesen Text, der uns sagt, ja, steht Rede und Antwort, versucht es und stellt euch gegen das Böse und seid mit den guten Taten dabei. Und dann kommen wir natürlich zu einem sehr schwierigen Punkt. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als mitteleuropäische weiße Christin, Leiden für den Glauben macht mir richtig Angst. Ich habe auch noch nie für meinen Glauben gelitten, so richtig. Vielleicht habe ich mir mal einen blöden Spruch kassiert oder war mal irgendwo nicht ganz so cool wie die anderen, weil ich gesagt habe, ich gehe zum Mädchenkreis oder so. Aber Leiden, das ist eine Schippe mehr. Und hier steht aber auch ganz klar, seid doch glücklich, wenn ihr leiden müsst für die Botschaft, für Christus. Puh, das ist nicht meine Lebensrealität, aber das ist die Lebensrealität von vielen unserer Schwestern und Brüder weltweit. Und auch das sollten wir immer berücksichtigen, dass wir wissen, Leiden im Glauben kann passieren, passiert weltweit, kann auch uns passieren. Wir sind gewappnet mit dieser guten Botschaft und mit Jesus, der dann fest an unserer Seite steht. Und es ist etwas, was ich mir aber wirklich sagen muss, dass auch Leiden im Glauben dazugehören kann und für viele dazugehört. Und dass, wenn jemand leidet, es nicht so ist, wie es ja manchmal auch ist, zu sagen, ja, betet der nicht genug oder ist der nicht genug im Gottesdienst oder wo ist deine Sünde, dass du so einen Schicksalsschlag jetzt noch haben musst. Ne? Leiden im Glauben gehört zum Christsein dazu. Mehr als wir das, glaube ich, in unserem Alltag spüren. Zumindest ich kann für mich sprechen. Für Sie alle hier kann ich nicht im Einzelfall sprechen, das müssen Sie selber nochmal überprüfen. Mir gibt es sehr zu denken, glückselig, wer für Gerechtigkeit leidet. Und wenn man jetzt im Kleinen anfängt, könnte man sagen, wer investiert was für Gerechtigkeit? Und das passiert ja hier in der FEG an vielen Stellen, die Kindertafel, der Sternpunkt. Das ist kein Leiden, aber das ist ein leidenschaftlicher Einsatz. Und irgendwie, ja, glaube ich schon, dass da auch was drinsteckt, zu sagen, wir investieren uns da, weil wir daran glauben, dass wir Gerechtigkeit schaffen müssen. Und vielleicht ist der Preis für manche höher und für manche nicht so hoch. Auf jeden Fall heißt es aber, dass es im Glauben dazugehört, zu leiden, leidensfähig zu sein und nicht, dass immer alles gut sein muss, weil ich alles wegbeten kann. Und das sagt Petrus hier ganz, ganz genau, genau das will er sagen, weil er sagt, ihr leidet jetzt vielleicht, ihr werdet verfolgt. Das waren damals harte Zeiten für die Christen. Das heißt aber nicht, dass Jesus euch verlassen hat. Denn, mein dritter Punkt, Christus ist ja der Grund unserer Hoffnung. Also, wenn ihr leidet, dann glaubt ihr nicht falsch, sondern dann ist es eine Art der Jesus-Nachfolge. Leiden schärft den Glauben, sagt Petrus. Jesus, Gottes Sohn, hat sehr gelitten und darum hat er alles erlitten für uns. Und Leidenszeiten, ich weiß nicht, wer von euch schon mal tiefe Krisen durchwandert hat. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt fragen würde, alle, mehr oder weniger. Aber eine tiefe Krise schärft den Glauben und ist nochmal was, wo wir genau spüren, da ist Gott so nah und da brauchen wir ihn so sehr, dass wir auch merken, dieses Leiden, dieses nicht immer ist alles heile Welt für uns, das ist eine Glaubenserfahrung und das ist etwas, was uns geistlich stärken kann, selbst wenn es uns sehr, sehr zusetzt und wenn es uns viel kostet. Und darum, ja, ist das der Grund unserer Hoffnung. Christus hat alles erlitten. Sein Körper wurde ans Kreuz geschlagen. Er wurde auf übelste Art gefoltert, getötet und er ist auferstanden. Der auferstandene Jesus ist ein Jesus, der alles durchlitten hat für uns. Und das gibt uns so viel Kraft. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens, unseres Bekenntnisses. Und das können wir als Basis nehmen für alles, was wir als Anspruch hören, als das, wo wir in der Bibel lesen, hey, tu doch mal dies oder jenes. Der Grund ist immer die Liebe Gottes zu uns Menschen, die sich zu Jesus, in Jesus Christus geäußert hat. Und das leben wir in unseren Gemeinden an so vielen Stellen. Und das können wir fröhlich nach außen tragen, mit allen Fehlern, mit allem Versagen. Denn die Vergebung, die steckt in Christus auch drin. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.